der ersten Zeit nach dem Tod von unserem Sohn, da ist natürlich einfach nur das Überleben einfach im Vordergrund gestanden. Es war so die Grundentscheidung gewesen. Wir gehen nicht auf. Wir machen weiter. Wir kämpfen. Vor allem auch für unsere Kinder. Wir wollen da durchstehen. Wir wollen für sie auch verlässlich da sein. Ich glaube, das war so der grosse Wunsch gewesen von meinem Mann und von mir.
Also für mich ist mehr so der Schlüssel lieber mit Gott im Leid als ohne Gott im Leid. Also, weil dann, finde ich, ist die Verzweiflung so gross, weil es gibt ja dann keinen Ort, wo ich mit meinen Fragen, mit meinem Unverstehen und mit meinem Zweifeln herkomme. Also dann ist es ja wirklich einfach, bin ich ausgeliefert. Gefühlsmässig. Oder so, wenn ich mir das vorstelle, wie es wäre ohne ihn. Darum ja, glaube ich, also ich wüsste nicht, ob es mich ohne Gott noch gibt, um ganz ehrlich zu sein.
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen. Unser Podcast «Glaubenssache» macht eine Sommerpause. Am 27. August gibt es wieder eine neue Folge. Das ist eine lange Zeit, das ist mir bewusst. Darum möchte ich euch auch über die Sommermonate etwas liefern, und zwar ein «Best-of-Glaubenssache». Ich habe ein paar Folgen rausgesucht, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Oder auch solche, die bei euch hohe Wellen geschlagen haben. Heute tauchen wir nochmal ein in die Frage, warum Gott überhaupt Leid zulässt. Unsere Welt wäre fast perfekt, wenn es kein Leid gäbe. Leid in Form von Krankheit, in Form von Sterben, in Form von Streit und von vielem anderem. Da taucht häufig die Frage auf, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er dann das Leid zu? Hätte er nicht einfach das weglassen können und die perfekte Welt damit schaffen können? Die Frage nennt man in der Theologie die Theodizee-Frage. Eine der grössten ungeklärten Fragen in der Geschichte der Menschheit. Ich bin Karl Littli. Wir stellen uns heute dieser herausfordernden Frage. Wir sind heute hier in Pfäffiken und ich darf zwei Gäste begrüßen heute bei mir zu dem Thema. Einerseits Miriam Merz, Pastorin von der FIG Winterthur. Herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass du da. Und dann Melanie Giger. Du bist gelernte Pflegefachfrau und arbeitest jetzt in der Stiftung Wegbegleiter. Dir auch herzlich willkommen, Melanie. Du kommst aus der Ostschweiz dahin, gell?
Ja, genau. Vielen Dank.
Ich möchte einen lockeren Einstieg ins Thema reinnehmen und mal die andere Seite noch kurz beleuchten. Und ich möchte euch fragen, was macht euch momentan Freude am Leben? Melanie, willst du einsteigen?
Mir persönlich macht der Frühling sehr Freude. Ich merke immer so nach dem Winter, wenn alles so brach gelegen ist, so erstarrt ist wie tot, wenn dann alles wieder neu zum Leben erblüht, wenn das Leben zurückkommt, wenn es anfängt zu pulsieren, wenn die Farben zurückkommen. Ja, wenn einfach alles wieder irgendwie wie explodiert, das Leben, wenn einfach das Leben zurückkommt und Vögel pfeifen, dann merke ich, dann wird mein Herz mega weit, dann blüht es in mir auf, dann, ja, dann habe ich einfach sehr viel Freude.
Kann ich bestätigen. Also ich bin auch froh, ist es jetzt am Abend länger hell. So, wenn man vier Kinder hat, man muss ins Bett tun. Wenn es dann vorher schon dunkel ist, ist es bei mir auch schon dunkel. Also Frühling, hast du auch so frühlingshafte Seiten, Miriam? Oder was erfreut dich momentan am Leben besonders?
Ja, Wärme, Sonne ist immer gut. Mm. Für mich ist auch etwas so tiefe Begegnungen mit Menschen, die ich gerne habe. Oder wenn es so Raum gibt zum kreativ sein. Das sind Sachen, die mich sehr freuen am Leben. Genau.
Sehr schön, ja. Also ich habe momentan Freude auch, wie gesagt, am Frühling, aber auch einfach, um mit so Menschen mit euch zusammen zu sein und euch mal kennenzulernen in so einem Gespräch. So schwierig es nicht machen. Also von dem her ist da Freude dran. Ja, eure Geschichten sind ja leider nicht nur geprägt von Freude, sondern auch von viel Leid. Und das Thema wollen wir heute ja auch vertiefen. Eure Geschichten kann man ja auch nachhören auf diversen Kanälen, zum Beispiel bei uns bei ERF Media, aber auch auf anderen Kanälen. Und da kann man auch ein bisschen tiefer eintauchen. Jetzt aber, wenn jemand das hört und euch nicht kennt, wäre es vielleicht gleich nochmal schön, nochmal die Geschichten von euch ein bisschen zusammenzufassen, was dann genau so die leidvollen Seiten von eurem Leben gewesen sind. Melanie, würdest du anfangen?
Ja, ich glaube, ich bin mit Leid in meinem Leben immer wieder an verschiedenen Stationen konfrontiert worden. Einerseits sicher durch den Pflegealltag. Da bin ich früher mit Leid konfrontiert worden, sei das im Alterszentrum mit Menschen, aber später auch im Pflegealltag im Spital. Speziell auf der Zeit, wo ich auf der Palliativstation gearbeitet habe, dort natürlich immer sehr konzentrierten Ausmaß mit vielen Schicksalsschlägen. Das sind oft Menschen am Ende vom Leben. Viele sind bei uns verstorben, sind oft
ja, sehr schwere Schicksal gsi, oft auch Familienväter. Manchmal auch, ja, einfach gleichaltrige Menschen. Das hat mich sehr herausgefordert, sie zu pflegen, so auch zu begleiten. Später ist für mich, glaube ich, schon die schwerste Kerbe in meinem Leben, ist schon der nach einer weitgehend unauffälligen Schwangerschaft von unserem dritten Kind, ist dann, nachdem dass die Wehen losgegangen sind, ist es dann zu einem Geburtsstillstand gekommen. Und wo dann unser Sohn auf die Welt gekommen ist, ist es plötzlich ganz, ganz hektisch geworden. Und man hat unseren Sohn, den Micha, dann auch reanimieren müssen. Und er ist dann unter schwierigsten Bedingungen auch ins Kinderspital auf die Intensivstation verlegt worden und ist dort dann auch nach 30 Stunden verstorben. Und das sind für uns wirklich extrem schwierige Jahre in der Folge gewesen. Es war für mich ein Zerbruch innerlich, ein sehr, sehr schwerer Weg. Die Ärzte haben von einem Trauma gesprochen und ich bin wirklich traumatisiert gewesen. Und das war ganz, ganz ein schwerer Weg für uns als Familie gewesen, um da irgendwie miteinander, ja, buchstäblich zu überleben. Das war sicher ganz, ganz ein schwerer Schlag für uns über Jahre. Im Moment würde ich sagen, eine weitere Herausforderung, die mich beschäftigt, ist, dass durch einen Volleyballunfall, den ich hatte, letztes Jahr, ist relativ harmlos, ist das eigentlich abgelaufen, ist führen kommen, dass ich von der Geburt her eigentlich einen Geburtsfehler, also ein Geburtsleiden habe. Ein Gebrechen, das jetzt eigentlich ein Ausmaß angenommen hat, wo ich werde in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren mehrere Operationen haben, wo man eigentlich, wenn man das als Kind festgestellt hat, man das eigentlich sehr einfach hätte können beheben. Das ist für mich schon eine Herausforderung. Einfach auch mit meiner Geschichte natürlich im Zusammenhang, weil ich weiss, ja, wir haben eine Geschichte mit dem Spital, mit dem Trauma, wo wir dort erlebt haben. Das fordert mich natürlich raus, wieder zurück ins Spital zu gehen, im Wissen, es kommt wieder Operation auf mich zu. Wie mache ich das? Es ist nicht weniger vielleicht die körperliche Herausforderung als die seelische Herausforderung. Wie packe ich das? Wie geht meine Seele damit um? Das sind schon für mich rechte Schritte. Ich bin froh, dass ich Zeit habe, um mich damit auseinanderzusetzen. Ich bin froh, kann ich mich vorbereiten, kommt es nicht einfach so plötzlich, wo es so über mich wieder reinrollt. Aber es sind für mich doch Herausforderungen, ja, die wirklich da sind.
Also wirklich mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart und auch der Zukunft Sachen, die dich beschäftigen.
Genau, ja, genau.
Miriam, deine Story ist ja auch bei uns im Talk Thema gewesen. Kannst du auch nochmal die prägendsten, wichtigsten Sachen so ein bisschen zusammenfassen?
Also gell, ich würde sagen, es sind so die letzten 20 Jahre gewesen, wo mich Leiden sehr begleitet hat. Und so die grossen Themen sind Krankheiten gewesen, also schwere Krankheiten von mir sehr nahen und lieben Menschen, wo eigentlich alle ausser einer Person, also alle anderen sind gestorben an dem, darum ist Tod auch ein grosses Thema. Auch selber Spitalerfahrungen, eine Operation, die eigentlich eine Routine sein, die nachher fast zum Tod von mir selber geführt hat. Und auch Erschöpfung, die immer wieder das Thema ist, wo schon zweimal, wo sie mich wirklich rausgehauen hat. Aber ich merke, es ist immer wieder ein Lehren, irgendwo versuchen, auf meine Grenzen können zu achten. Also auch ein Thema, das mich immer wieder begleitet.
Also da spürt man schon gewisse Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten, Parallelen in dem hinein. Und bei so Sachen frage ich mich ja immer auch, obwohl ich kann ja auch sagen von mir selber, Leid in meinem Leben, vielleicht habe ich es nicht in dem Ausmaß erlebt, wie ihr beide, aber ich habe auch meine Challenges gehabt. Und das sind so Sachen, wo du dann das Gefühl hast, du wirst dein ganzes Leben nicht mehr los und bist mit dem am Kämpfen. Und da stellt sich ja schon immer wieder die Frage, oder? Wie geht man eigentlich mit dem um, oder? Miriam, deine Geschichte. Wie bist du dort mal mit dem umgegangen und wie gehst du heute mit diesen Sachen um?
Ich stelle Gott ständig Fragen. Also er ist für mich eine Realität und dort ist für mich auch immer wieder die Frage, wieso lässt er die Sachen zu? Und ich würde sagen, ich habe gelernt, sehr einen ehrlichen Umgang mit Gott zu haben. Also ich rede sehr ehrlich mit ihm über meine schönen Emotionen und auch über die anderen. Ich klage, ich schimpfe, ich bin manchmal wütig, ich höre ihm manchmal Sachen an den Kopf, die ich wirklich nicht verstehe und versuche dort ehrlich mit ihm meinen Weg zu gehen. Nebendran natürlich auch mich immer wieder Menschen anvertrauen, wie sie mir ihnen aussieht. Und zudem auch wirklich noch merken, professionelle Hilfe holen. Weil gewisse Themen einfach ich nicht allein auf die Reihe bringe. Und eben, wenn es gerade um Sachen wie Trauma geht, wie merken, da braucht man manchmal Nachverarbeitung von Sachen, die man erlebt hat. Damit man überhaupt wieder irgendwie handlungsfähig manchmal auch wird. Und so würde ich sagen, Gott, ein sehr ehrlicher Umgang mit Gott, sehr ehrlicher Umgang mit meinen lieben Menschen, Freunden, Menschen an meiner Seite haben und auch professionelle Hilfe holen. Dann haben wir auch gemerkt, es blockiert einem und es geht nicht mehr. Und sich nicht schämen dafür, sondern einfach sagen, ja, es ist jetzt so und jetzt brauche ich Hilfe. Und zum Glück hat Gott Menschen begabt, wo man als Hilfe kann.
Wo wir uns auch gegenseitig ergänzen können.
Ja, unbedingt.
Und, ja, das ist etwas Schönes. Wo nimmst du den meisten Gewinn daraus aus, in allem drinnen, ob jetzt bei Gott oder mit Menschen oder auch in deinem Klagen rein? Was glaubst du, was ist die Folge von dem? Tut es dir wohl oder bist du einfach froh, kannst vielleicht auch mal mit jemandem darüber reden? Oder was ist so der Gewinn aus dem raus für dich?
Ich glaube, es ist eine Kombination von allem ein Stück weit. Ich glaube, Gott hat viel eigentlich braucht er Menschen, um uns zu begegnen. Darum, wenn ich mich nicht mitteile und öffne und sage, was ich brauche, dann ist es manchmal für ihn auch schwierig, irgendwo einzugreifen, weil ich glaube, wir sind seine Hände unten auf Erden. Der ehrliche Umgang gegenüber ihm, glaube ich, hat meine Gottesbeziehung am Leben behalten. Ich wüsste nicht, ob ich sonst immer noch mit ihm unterwegs wäre, wenn er das nicht aushalten würde und mich immer wieder gesucht hätte in dem Sinne. Und auch ein Stück weit Psychohygiene. Also es wirklich innere Heilung, wenn wir Sachen aussprechen. Weil wenn wir es nur durchdenken, dann werden wir schlimmstenfalls nicht nochmal traumatisiert, sondern wir müssen Sachen aussprechen, damit es verarbeitet werden kann. Und dort hinein, glaube ich, liegt schon auch ein Gewinn. Natürlich nicht mit allen meine Geschichte teilen und nicht mit allen mein Innerstes teilen, aber mit den Menschen, wo ich das Vertrauen habe, wo ich weiss, was ich ihnen sage, ist an einer guten Not aufgehoben.
Aber hast du nicht immer wieder so Momente, wo du dich fragst, warum genau ich? Wieso muss ich Mama, das?
Immer wieder. Aber das gehört vielleicht auch ein bisschen zum Leben. Ja. Und ist es nicht mit jedem Schicksalsschlag, kommt die Frage ja ein Stück weit wieder. Ja, aber eben, ich glaube, es ist eine, die dazu gehört und dann stelle ich sie halt Gott einmal mehr. Und dann muss einmal mehr mit mir eine extra Runde machen in dem Thema oder im neuen Thema drin.
Ja, aber man spürt, der Prozess ist wichtig, oder? Weil man könnte ja auch an dem zerbrechen. Oder es ist, glaube ich, immer wieder eine Challenge, wie man das mitträgt oder nicht. Ein ständiger Kampf. Empfindest du das auch so, Melanie? Oder wie gehst du mit deinen Themen um? Oder bist du auch umgegangen dort mal?
Also in der ersten Zeit nach dem Tod von unserem Sohn, da ist natürlich einfach nur das Überleben einfach im Vordergrund gestanden. Es war so die Grundentscheidung. Wir gehen nicht auf. Wir machen weiter. Wir kämpfen. Vor allem auch für unsere Kinder. Wir wollen da durchstehen. Wir wollen für sie auch verlässlich da sein. Ich glaube, das war so der grosse Wunsch von meinem Mann und von mir. Auch so die Grundentscheidung. Wir akzeptieren, wie beide damit umgehen mit dem Verlust. Und wir setzen alles daran, dass wir da miteinander arbeiten. Und in dem Sinne ist schon einfach wirklich der Überlebenskampf war, dass man einfach einen Tag um den anderen nimmt. Und ich glaube, ich habe in dieser Zeit, in den folgenden Jahren, wirklich gelernt, was die Bibel meint mit im Heute leben und einen Tag um den anderen leben und nicht zu weit voraus. Weil ich, meine Kraft hat einfach nicht gelangt. Ich habe manchmal von Stunde zu Stunde gelebt, weil ich es einfach nicht weiter geschafft habe. Und es ist, glaube ich, für mich wirklich ein Geheimnis geworden, in dem Lernen zu laufen, um das wirklich zu schaffen. Das ist für mich wirklich ein Schlüssel geworden. Und das andere ist wirklich, auch wie Miriam gesagt hat, ist für mich ein Schlüssel gewesen, dass bei Gott klagen. Dass bei ihm mein Herz ungefiltert ausschütten, einfach ganz, ganz ehrlich werden. Und ich habe wirklich auch erlebt, dass mir Menschen gesagt haben, so kannst du nicht mit Gott reden. Und ich habe gewusst, wenn ich es nicht mache, dann bin ich in der Gefahr, dass ich von ihm wirklich weggehe, dass ich mein Herz verschliessen tue, weil ich gemerkt habe, dann mache ich dicht in mir rein. Und ich habe mich dann wirklich entschieden, dass ich ganz ehrlich bin. Ich hatte schon auch Angst gehabt, kann ich das überhaupt? Halte ich das aus? Ja, ich habe Ehrfurcht vor Gott. Das war ja wie auch so ein Austesten gewesen. Mag es das leiden? Aber ich habe wie gemerkt, ich kann nicht anders. Es war in mir so viel Schmerz gewesen, so viele Fragen, so viele Zweifel. Ich habe wie gewusst, es gibt nur das alles auf die Karte setzen. Und ich habe einfach mich entschieden, ich gehe nicht von Gott weg, sondern ich gehe mit meinem ganzen Schmerz und mit allem zu ihm hin. Und ich glaube, das war eine ganz grosse Weichenstellung in meinem Leben. Mit allem zu ihm gehen und ich habe ihn wirklich nicht geschont. Ich habe mein ganzes Herz ausgeschüttet und ich habe in dem Sinne aber die Erfahrung gemacht, dass er ein unglaublich belastbarer Zuhörer ist und dass er alles aushält und dass er auch bleiben tut. Und das hat letztendlich auch meine Beziehung zu ihm gestärkt. Einfach weil er geblieben ist, weil er alles ausgehalten hat. Weil ich oft die Erfahrung gemacht habe bei den Menschen, dass sie es eben nicht gleich ausgehalten haben. Dass es zu viel war, zu viel Ballast, zu viel Schwere, zu viel Unschönes, zu viel Schweres. Und ich habe gemerkt, bei ihm ist das anders. Und das hat mich schon, das hat die Beziehung zu ihm wirklich gestärkt. Ja, das war so wirklich der Aspekt, den ich gemerkt habe, das hat mir sehr fest geholfen. Später in dem Prozess, wo dann so eine Zeit kam, wo ich in der Depression war, dort ist für mich eine Zeit gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt ist es ganz ein kritischer Punkt, wo ich gemerkt habe, wie komme ich wieder aus dem raus. Und dort war für mich ein Schlüssel gewesen, Dankbarkeit. Und ich weiss, dass das ganz, ganz paradox ist, in einer Depression, in einer Dankbarkeit zu leben. Aber es war für mich wirklich ein Training gewesen, Dankbarkeit zu praktizieren. Und ich habe wirklich in dieser Zeit wie gelernt, dass Dankbarkeit eigentlich wie ein Medikament ist, ohne Nebenwirkungen. Es ist wirklich etwas, es war nicht allein da gewesen. Ich hatte in dieser Zeit auch zum Teil Medikamente als Unterstützung gehabt, einfach um mir ein bisschen am Boden zu geben, dass ich überhaupt wieder Kräfte aufbauen kann, um wieder ein bisschen am Boden zu bekommen. Aber es hat mir auch geholfen, weil ich gemerkt habe, ich will Dankbarkeit trainieren für das, und einfach dankbar sein für das, was ich noch habe. Und das war das, was mir wirklich geholfen hat, in mir eine Perspektive wieder anders einzunehmen. Es hat mir wirklich geholfen, wegzukommen von dem allem, was nicht gut ist, von dem, was schwierig ist, hin auch zu dem, was auch noch gut ist, was auch noch schön ist oder was ich noch habe. Und es war wirklich das, was in mir eben auch wieder irgendwo etwas weitergemacht hat. Heller gemacht hat. Es hat mir wirklich wieder einfach neue Möglichkeiten geöffnet, die ich vorher wie nicht mehr hatte. Und das war bei mir ganz ein grosser Schlüssel gewesen, Dankbarkeit. Und ich habe dort eigentlich entdeckt, was da innen im Leben wirklich für einen Schlüssel ist. Mhm, wenn man also Dankbarkeit ganz bewusst lebt. Und ich habe mich am Anfang wirklich wie müssen übertölpen. Ich habe das wirklich, ich habe mich gar nicht gut dabei gefühlt.
Mehr aus dem Affekt.
Ja, aus, oder? Ja. Wirklich, ich habe mich gar nicht danach gefühlt zum Dankbarkeit leben. Im Gegenteil, es hat sich alles gesträubt.
Das glaube ich.
Aber es hat mir wirklich geholfen und es ist, ich habe gemerkt, es ist ein ganz grosser Schlüssel drin und das Geheimnis auch.
Also Dankbarkeit als ein Schlüssel und man hört ja auch eindeutig daraus bei euch beiden, Gott ist eine ganz zentrale Person in eurem Leben und auch in diesen Zeiten gewesen. Wie wichtig ist er für euch gewesen und ist er immer noch? Und würde vielleicht sagen, welche Rolle nimmt er ein für euch und jetzt auch in diesen Leidensgeschichten, Miriam?
Ja, also, gell, ich glaube, das Schlimmste für den Mensch ist in die Isolation hineinkommen, gerade in diesen Momenten und in diesen Sachen. Und es ist noch spannend, weißt du, was du gesagt hast, Melanie, eben von, darf ich denn überhaupt so mit Gott reden? Oder wo dann ja auch Leute dann kommen und die sagen, so darfst du ja nicht. Das erinnert mich gerade das Buch Hiob. Einerseits das Buch, das meine grösste Glaubenskrise ausgelöst hat und ich glaube auch, wo schlussendlich mein Glauben gerettet hat, weil der Hiob einfach so einen ehrlichen Umgang hat mit Gott. Und ich ein Stück weit das aus dem Buch rausgenommen habe. Sage, ich darf wirklich alles und er hält es aus. Es ist ein Gott, der aushaltet. Und es ist manchmal spannend, was wir als Christen manchmal das Gefühl haben, wie wir dann müssen ziehen oder unser Leben müssen ziehen und Jesus ja eigentlich vorgemacht hat, was Leben und Leiden bedeutet. Und trotzdem irgendwie an dem Gott festheben. Also für mich ist mehr so der Schlüssel lieber mit Gott im Leid als ohne Gott im Leid. Also, weil dann, finde ich, ist die Bezweiflung so gross, weil es gibt ja dann keinen Ort, wo ich mit meinen Fragen, mit meinem Unverstehen, mit meinem Zweifeln her kann. Also dann ist es ja wirklich einfach, bin ich ausgeliefert, gefühlsmässig. Oder so, wenn ich mir das vorstelle, wie es wäre ohne ihn. Darum ja, glaube ich, also ich wüsste nicht, ob es mich ohne Gott noch gibt, um ganz ehrlich zu sein. Es hat schon Momente gegeben, die sind sehr unschön gewesen. Ja, und halt wie auch wissen, es gibt eine andere Perspektive. Es gibt eine Perspektive, dass es wieder anders werden kann. Und wenn auch erst im Blick auf die Ewigkeit. Aber es wird eine Not geben, wo die Bibel davor redet, dass es keine Tränen mehr geben und keine Leiden mehr.
Also die Hoffnung, oder?
Genau, dass es Zukunft gibt. Genau. Und ich glaube, das ist schon etwas, was mich manchmal auch in Zeiten, wo ich keine Zukunft mehr gesehen habe, irgendwie doch noch etwas in mir auch können an dem feststellen.
Ich habe auch die Hoffnung, dass meine Stimme noch ein bisschen besser wird. Melanie, was ist deine Hoffnung? Kannst du das bestätigen, was Miriam gesagt hat?
Absolut, absolut. Es ist einfach so, dass nicht, also ohne Gott bist du einfach Gott Seelen allein. Und mit ihm, ja, er ist einfach bei dir. Er ist bei dir und Jesus ist für mich das Leben. Und ohne ihn, wo wäre ich ohne ihn? Also ich glaube nicht, dass ich, ja, wie Miriam gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich noch da wäre, ohne ihn.
Das kann ich auch bestätigen in meinem Leben. Also ich bin wirklich eigentlich ohne Gott aufgewachsen in einem ungläubigen Elternhaus. Und der Moment, wo ich auch Jesus kennengelernt habe mit 17, ist immer noch der wichtigste Moment in meinem Leben. Und das hat meine Perspektive völlig verändert. Gell? Ich bin auch ein innerer Mensch, der von Angst geleitet ist, der sich viel zu viel Gedanken macht über das Leben. Und dann kannst du ja den Kopf zerbrechen bis zum geht nicht mehr. Super. Mein Vater ist so ein Philosoph. Mit ihm habe ich immer über alles diskutieren können. Aber er hat immer gesagt, weißt, nach dem Tod ist nichts mehr. Dann bist du einfach weg. Und das hat mir immer so Angst gemacht. Und dann war ich im Ausgang, gewesen, bist so mit 16 und läufst am Morgen um 2 allein heim vom Bahnhof oder musst noch 2 Kilometer laufen. Dann sagst du so, hoffentlich bin ich jetzt allein. und wenn du dann Gott hast, also es ist nicht so, dass ich nicht mir immer noch die Gedanken gemacht habe, aber du weißt, hey, ich bin ja gar nicht allein. Das macht schon einen kleinen Unterschied, oder? Und wenn wir es jetzt von Gott haben, oder, und dieser Hoffnung, steigt ja gleichzeitig die Frage auf, die unglaubliche Frage, die man sich in der Theologie immer wieder stellt, oder? Die Frage nach dem Leid, das nennt man ja Theodizee-Frage. Und ich bin ein bisschen Fußball begeistert und würde sagen, das ist die Champions League von allen Fragen. Also so ein bisschen das Höchste der Höchste, weil wie wird man das können beantworten? Und gleich wage ich mal die Frage zu stellen, warum lässt ein gnädiger Gott überhaupt das Leid zu? Miriam, ich frage dich jetzt mal als Pastorin, Theologin, was sagst du dazu?
Natürlich kann ich die Antwort.
Da bin ich froh.
Geld um mich da. Nein. Ja, also ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja die Antwort auch nicht, um ehrlich zu sein. Also wenn die Christenheit sich das über die Jahrhunderte hinweg gefragt hat und Theologen sich die Köpfe verbrechen wegen dem, dann würde ich sie nicht haben. Gell?
Jetzt bin ich enttäuscht.
Ja, gell, so etwas. Und ich bin so eine, wie eingeladen.
Müssen wir jetzt aufhören? Oder
ist ja, das so ist fertig. Gell? Ich weiss es nicht. Schlicht und einfach weiss ich es nicht. Vielleicht bin ich auch froh, dass ich es nicht weiss.
Ja.
Und gleich glaube ich, ja, wir sind Teil, wir leben in einer Schöpfung, die gefallen ist, wo nicht mehr so, die Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie sich mal gedacht hat. Und in dieser Welt gehört Krankheit, Leiden und Tod ein Stück weit dazu. Mhm. Und so unlässig mir das findet, ich glaube, es ist einfach so. Und eben, da kann ich nur sagen, wieso er es zulässt, weiss ich nicht. Das ist auch eine Frage, die ich immer regelmäßig Abstand immer wieder stellen kann. In regelmäßigen Abstand keine Antwort darauf bekomme. Und trotzdem, dort ist wieder der Schlüssel, lieber mit ihm in dieser Spannung rein, das müssen wir aushalten, als einfach isoliert sein, ganz allein sein in diesen Fragen. Darum tut mir leid, Karl, die Frage. Du musst auch einen gescheiteren Theologen stellen, als ich es bin.
Es ist ja gut, dass du das betonst, oder mehr auch wieder in dem rein sein und wie man mit dem umgeht, oder? Und auch wenn man vielleicht die grossen Fragen nicht wirklich klären würde. Melanie, ich weiss, wenn ich dir die Frage stelle, würdest du auch nicht eine endgültige Antwort haben, aber was hast du aus deiner persönlichen Sicht für Erklärungen?
Ich glaube, aufs Leid, das Leid kannst du nie so einfach erklären. Woher das es kommt, warum das es ist, wozu. Ich glaube, das ist ja das, was wir alle so gern hätten, so schnell. Und das gibt es nicht.
So eine schwarz-weisse Antwort, ja, oder wir wissen genau nicht wegen dem und so.
Ich glaube, was mir an diesem Punkt immer so gut gefallen hat und was mir persönlich hilft, ich meine, ich habe über die Frage, habe ich mir den Kopf zerbrochen nach dem Tod von Micha, wirklich zerbrochen. Und ich habe darüber nachgerübelt, weil ich es so fest habe verstehen und begreifen. Und ich bin Grübli. Und ich habe wirklich viel darüber gelesen. Ich habe viele Bücher gewälzt. Ich habe x Sachen auseinandergenommen. Und letztendlich gibt es viel Hilfreiches. Ich habe viel Hilfreiches gelesen.
Also hat es dir auch geholfen? Oder meinst du, eher hast du dort Energie verpufft?
Nein, ich habe viel Hilfreiches gelesen. Aber es gibt keine abschließende Antwort. Es gibt es nicht.
Aber ist das nicht dann noch frustrierend, wenn man so eine lange Recherche macht? Und
nein,
dann kommt
ich habe viel Hilfreiches gelesen. Aber letztendlich habe ich wie gemerkt, auf die Situation von Micha selber, warum das passiert ist, habe ich keine abschließende Antwort. Und ich glaube, letztendlich bin ich wie am Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich bin innerlich so müde. Nach dem Suchen nach Antworten, nach dem Ringen nach Antworten. Und irgendwann habe ich weiss noch, ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, ich bin so müde und ich sehe mich so nach Antworten und ich merke, ich finde sie wie nicht. Und in dem Sinne, ich weiss, Leute sagen manchmal, da gibt es nicht, du musst nicht nach dem Warum fragen, vielleicht nach dem Wozu, aber ich habe den Prozess für mich wie müssen gehen. Und ich habe dort hinein zu Gott wie gesagt, du sagst in deinem Wort, dass über dem Verstehen und über dem Begreifen du deinen Frieden gibst, den Menschen. Und ich habe dort hinein wie zu Jesus einfach gesagt, schau Jesus, ich möchte den Frieden haben, wo über dem Verstehen ist für mich persönlich. Und ich habe einfach angefangen, dort hinein Gott zu bitten, dass er mir einem Verstehen zum Trotz einfach seinen Frieden gibt. Und in den Frieden hinein, in die Situation von Micha, habe ich den Frieden bekommen in mein Herz. Und damit meine ich nicht, dass all die Fragen nach dem Warum oder weiss Gott nicht was beantwortet ist. Aber die drängenden Fragen, die ich so fest beantwortet habe, die sind einfach zur Ruhe gekommen. Und ich glaube einfach, wenn das passiert, dann kannst du einfach anders weitergehen. Und damit meine ich eben nicht, die Frage ist beantwortet, aber du gehst anders weiter.
Mhm.
Und ich glaube einfach, ich bin letztendlich für mich zum Schluss gekommen, dass ich gemerkt habe, Mutter Teresa hat einmal gesagt, weißt, irgendwann müssen wir vielleicht zum Punkt kommen, wo man nicht immer noch um Warum grübelt. nach dem Weshalb und Wieso. Sondern manchmal geht es vielleicht eher einfach darum, dass wir die Not sehen von den Menschen und dass wir handeln. Und ich bin für mich über die Jahre am Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, genau, um da geht es für mich eigentlich viel mehr. Dass ich die Not der Menschen sehe und der Not der Menschen begegnen will. Da hinterlässt letztendlich viel mehr Segen und viel mehr Gutes, als dass ich nur die ganze Zeit oder dass wir über die Nöte und nach dem Warum grübeln und machen und tun und darüber austauschen und reden, weil das führt letztendlich zu keinem Ergebnis. Es verändert nicht die Welt.
Mhm.
So will ich sagen.
Ja, und ich glaube, wir Menschen sind doch wahrscheinlich irgendwo da auch so getrimmt, oder so ein bisschen gestrickt, dass wir manchmal einfach wollen, Lösungen suchen. Also ich bin brutal so, oder? Wenn ich wissen will, was mein Lieblingsclub gemacht hat, schaue ich auf die Ergebnisliste. Okay, sie haben 3-0 gewonnen, ich habe mein Ziel erreicht. Wenn ich die Hauptstadt von Nepal will wissen, google es. Wenn ich will ergründen, welches verborgene Ziel die Grünen als Partei haben oder welche offensichtlich auch, kann ich das auch alles nachschauen. Aber irgendwo geht es dann mal in ein Level rein, wo es nicht mehr so einfach beantwortbar sind, so Sachen. Und ich glaube, da eben sind es Fragen, die können wir einfach nicht beantworten. Aber ist es nicht dann auch so, dass es vielleicht dann auch wieder gut ist in dem Prozess, dass wir merken, Gott ist Gott und, und wir sind Mensch? Oder wie würdet ihr das beschreiben?
Es ist so. Und ich glaube, die Herausforderung ist immer, dass wir Menschen, wir möchten immer die Erklärungen haben. Wir möchten die Erklärungen haben und Gott wünscht sich in erster Linie einfach unser Vertrauen. Und ich glaube, um das geht es letztendlich, um das Spannungsfeld. Wenn wir die Erklärungen, wenn wir in dem Sinne stehen bleiben oder wenn wir am Punkt kommen, wo wir Gott einfach unser Vertrauen auch schenken, auch da, wo wir ihn nicht in allem verstehen, auch da, wo sich Gott nicht in seine Karten blicken lässt. Weil da können wir letztendlich, er muss sich nicht in die Karten blicken lassen. Und das ist etwas, was uns oft schwerfällt, weil wir das so gerne hätten. Mir fällt auch schwer, ich hätte es manchmal gerne würde machen. Und manchmal stresst es mich und ich habe mir manchmal Zähne ausgebissen dran und manchmal beiße ich mir es heute noch aus. Aber ich möchte am Punkt kommen, wo ich Gott einfach kann vertrauen und kann sagen, ja, du darfst Gott sein. Ja, du darfst Gott sein und ich komme mit dir mit und ich will dir vertrauen, auch da, wo ich dich wirklich nicht verstehe, in allem meinen. Einfach weil du Gott bist und weil du die ganze Schau hast.
Wir haben am TDS immer einen Dozent gehabt, hat immer gesagt, in dieser Spannung müssen sie leben.
Ja.
Und wir haben diesen Satz verschiedene Tage gehört. Und ich weiss, es hat mich mega genervt. Und gleich, es ist ein Satz, der mich so begleitet und wo ich rückblickend erkannt habe, wie viel Wahrheit eigentlich in diesem Satz ist. Wir müssen Spannungen aushalten und wir wollen die immer gerade auflösen. Und das können wir manchmal nicht, eben gerade in so Momenten sowieso nicht. Und manchmal will ich sagen, eben, ja, ich habe all diese Fragen, aber entweder musst du mir die Frage beantworten oder dann musst du etwas in meinem Herz verändern. Und dann der Moment, wo er Frieden schenkt, das ist wie etwas, was wir ja auch nicht machen können. Ich glaube, wir können ihn darum bitten, dass er irgendwann einfach Frieden über die brennenden Fragen gibt, dass sie nicht mehr so brennend sind, dass man sie auch nicht wegdrücken oder verdrängen muss, sondern kann sagen, ja, die Fragen sind unbeantwortet und trotzdem hat Gott etwas in meinem Herz verändert. Und das ist wirklich im Zusammenhang mit, ich muss dich bitten, dass du das in mir tust, weil ich kann es nicht. Und dann will ich sagen, ja, du bist Schöpfer, ich bin Geschöpf, ich verstehe es nicht, aber was du kannst machen, ist irgendwie, dass ich kann weitergehen kann. Und ich glaube, das ist ja, eben, das erzählst du ja auch, Melanie, es ist ein mega Prozess, wo man irgendwie an einen Ort muss herkommen, wo man wie sagt, hey, ja, ich kapituliere über diese Fragen. Aber wenn du mich noch willst und willst, dass es zusammen weitergeht, dann musst du etwas in meinem Herz verändern. Und das ist für mich auch ein Stück weit ein Geheimnis. Wieso manchmal geht es so brutal lang, sich kann leisten, zuzuwarten, bis er das tut in den Herzen von Leuten. Wieso manchmal Leute vorher abhängen und trotzdem auch selber dürfen erlebt hat, dass er es gemacht hat. Und das ist für mich ein mega Geschenk. Aber etwas, was ich nicht machen kann, was ich manchmal gerne würde, auch in den Geschichten von anderen können machen in ihrem Leben. Aber ich kann nur Gott darum bitten, dass er es tut.
Also,
und ich glaube, dort kannst du auch versöhnt werden mit Lebensgeschichten oder mit Lebensumständen, die du dir anders vorgestellt hast oder geträumt hast, wo du dann einfach wirklich kannst versöhnt werden. Ich glaube, das ist wirklich ein grosser Schlüssel.
Aber es ist ein komplexes Thema, das ist klar. Und gleich, manchmal gibt es da unterschiedliche Weltanschauungen oder Herangehensweisen, vielleicht auch theologische Sichten oder Gottessichten, die man kann haben. Ich hatte letztes Mal einen Gast in dem Podcast gehabt und bei ihm klingt alles ein bisschen einfacher. Ich glaube nicht, dass er das eins zu eins so gesagt hat, aber ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen. Aber es klingt schon so bei ihm ein bisschen so, wenn du nur genug glaubst, dann kannst du auch Heilung empfangen. Und so Aussagen lösen ja auch etwas aus, oder? Man hockt dann da und reflektiert. Aber was lösen so Aussagen bei euch aus? Das ist ja schon auch dann recht einfach, schwarz-weiß und man hat das Tool und dann funktioniert es so oder man probiert sich das so zurechtzulegen. Was lösen so Aussagen bei euch aus, die eine Geschichte haben, die anders gelaufen ist?
Ja, da würde ich jetzt wenn die Aussage so gesagt wurde, würde ich dem nicht ganz zustimmen. Ich kenne die christlichen Strömungen, die das würden unterschreiben. Ich selber stimme dem nicht zu. Ich finde, also jetzt nicht mal nur in Bezug auf mich, ich finde es weh schwierig, auch für alte Leute, wenn du eine Krankheit hast und eigentlich schon mal an der Krankheit leidest. Und dann weh sozusagen noch fast der Vorwurf kommt, ja, hast halt zu wenig Glauben, darum heilt dich Gott nicht. Dann ist es ein doppeltes Problem. Oder der Druck wird nochmal auf die Person erhöht, die sowieso mit schon einem Druck muss irgendwie können umgehen. Und ich merke weh, zu wenig Glauben. Das heisst, dann Glauben ist eine Leistung. Mm. Weil hätte ich mehr, dann könnte ich es mir ja erholen, sozusagen. Und so verstehe ich die Bibel nicht, so verstehe ich Gott nicht, so verstehe ich auch Glauben nicht. Ich empfinde immer, dass wenn Jesus den Menschen begegnet, im kleinsten Funken von Glauben, den er wahrnimmt, macht er etwas. Und nicht, wir müssen die riesen Glaubensleistungen haben, damit er sich irgendwie zum Handeln bewegen lässt. Auch der Paulus, was sagt, er hat einen Stachel im Korinther, im Fleisch, und er hat gebetet und Gott nimmt den nicht weg. Und es ist nicht ganz klar, was der Stachel ist, aber es scheint gleich etwas. Paulus, ein Glaubensheld aus der Bibel, der ja doch wirklich Wunder wirkt, und denkt schon crazy, ich würde ja können mit Gott zusammen. Aber anscheinend auch er scheint Sachen gehabt zu haben, wo Gott wenn nicht einfach irgendwie weggenommen hat. Und ich glaube, dass Gott heilt. Ich glaube, manchmal heilt er wirklich körperlich. Manchmal glaube ich, er heilt seelisch. Manchmal gibt er Frieden über Situationen, die ungeheilt bleiben. Also gerade das Beispiel, meine Freundin, die erst gestorben ist, wo eine Krebserkrankung und kurz vor ihrem Tod sagt sie, hey, es ist gut, lass mich gehen. Weißt du, wo innen etwas passiert ist, eben von dem Frieden, den wir vorher davon geredet haben, obwohl die Umstände brutal hart sind. Und andererseits, glaube ich, manchmal heilt er wirklich erst in der Neuschöpfung, also auf die Ewigkeit raus, von dem Leben nach dem Tod, wo wir daran glauben. Und ich glaube, Gott nimmt nicht immer einfach alles weg. Und um ehrlich zu sein, es wird ja etwas geben, wo wir werden daran sterben. Also so ungern wir das als Menschen hören.
Das Leben ist tödlich.
Ja, ein Stück weit, ja. Manchmal weiss ich wenig nicht, ob wir Christen, also manchmal einfach nur das Beten um Heilung, und ich will beten um Heilung, dass das manchmal ein bisschen die Antwort ist, weil wir es nicht aushalten, das Leiden von anderen Menschen wahrzunehmen. Und eben eigentlich auch unsere Aufgabe wäre, einen Menschen zu begleiten, dass er gut abschneiden kann. Und zu einem anderen TDS-Dozent, den ich auch noch zitiere, sagt, wie er betet bis zum letzten Atemzug mit einem Menschen um Heilung. Und gleichzeitig dort er die Beerdigung vorbereitet, dass der Mensch auch nicht verpasst, mit seinen Angehörigen können Abschied nehmen in einem guten Rahmen. Ich glaube, das ist wiederum so eine Spannung, in diesem müssen sie leben, von wir beten um Heilung, wir glauben an Gott, der heute noch Wunder tut, und trotzdem müssen wir lernen, Menschen in den Tod zu begleiten. Mhm. Und müssen wir selber auch lernen, dass wir sterblich sind. Auch wenn es etwas ist, was uns ja nicht wirklich passt. Und im Vertrauen darauf, dass Gott uns noch für etwas weiteres denkt, als nur auf die paar Jahre auf Erden.
Genau, das TDS ist das theologisch-diakonische Seminar.
Genau.
Eine ganze so Ausbildung, die du hast dürfen geniessen. Melanie, wie siehst du?
Ja, ich stimme der Miriam sehr vielem zu.
Ich bin froh.
Ja, wirklich. Also ich glaube wirklich, Jesus, Gott heilt heute noch. Das glaube ich wirklich. Ich denke einfach, wenn es explizite Aussagen gibt, dass wirklich, eben wenn es darum geht, dass der immer heilt oder wir nur wie wirklich genug glauben, dass es tut, dann ist es wirklich sehr, sehr von unserer Leistung und von unserem Ding abhängig. Und so funktioniert es nicht. Wir können weder über Gott verfügen, noch ihn irgendwie dazu hin manipulieren. Er muss gar nichts. Und ich denke einfach, ich persönlich bin für mich zum Schluss gekommen, wo ich glaube, es ist gut, wenn wir mit Menschen beten. Wir sollen mit unseren Bitten, mit unseren Anliegen, mit unseren Sorgen zu Gott kommen. Wir sollen reinstehen. Wir sollen wirklich bittend von Gott kommen. Aber ich glaube, wohl dem Mensch, der kann hinkommen und kann sagen, ich stelle Gottes Wille über meinen Wille. Wie oft betet mir und haben einfach nur unsere persönlichen Wünsche, unsere persönlichen Träume, unsere persönlichen Vorstellungen im Blick, wie wir es gerne hätten. Und das dreht sich sehr vieles einfach um uns. Ist nicht so? Oder? Und ich glaube einfach, wir lassen da manchmal ein bisschen aus der Acht, was vielleicht Gott auch noch gerne hätte. Dass auch Jesus oft im Vater unser, eben wie er gerade uns gelehrt hat, im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir dürfen hinkommen und über alle Gebete auch immer wieder auch wirklich das Gebet stellen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dass wir hinkommen können. Und ich glaube, wenn wir zu dieser Art von Gebet hinkommen, dann können wir nämlich die Gefühle, die manchmal so geschlossen sind, wo man unbedingt an dem, was ich so will, an dem, was ich mir träume und ums Verrecken, excuse, will haben, da können geschlossene Füße auch offen werden. Da können wir loslassen. Und da können wir auch empfangsbereit werden für das, was Gott tun will. Und ich glaube, dass manchmal dann halt das Leben auch ein bisschen einen anderen Verlauf nimmt. Aber da geben wir Gott auch die Freiheit, dass er den Verlauf von unseren Tagen bestimmen darf. Und ich glaube, da führt uns letztendlich auch ein Stück in die Freiheit hinein, wo die Bibel auch davor hat. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht mehr dürfen an den Punkt kommen, wo wir wirklich Gott die Freiheit auch wieder zurückgeben. Wo er darf, ja, auch ein Stück die erste Stelle haben, wo wir vielleicht weniger zu fest bei uns sind. Und wo wir können sagen, ja, ich will dich ehren mit dem. Und das andere, was ich noch aufgreifen möchte, was Miriam gesagt hat, ich habe einmal bei der Vorbereitung auch daran gedacht und nachher habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich nehme es jetzt nochmal auf, ist wirklich, was mir aufgefallen ist oder was mir immer aufgefallen, auch auf der Pflege oder auch, wo ich immer auch in der Gemeinde beobachte, ist wirklich so ein bisschen der Aspekt bei Christen, dass ich manchmal merke, Christen, die zu stark nur so den Aspekt haben, Gott muss heilen und es ist nur da im Blick, er muss heilen, 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 da stelle ich wirklich in der Praxis fest, dass da manchmal Menschen sind, wenn Leute sich verschlechtern, sei das so Krebserkrankung oder was immer, dass sie einfach feststellen, da ist manchmal eine ungenügende Auseinandersetzung mit dem Tod oder mit dem Sterben einfach vorhanden. Auch in der Familie. Und man gibt ihnen einfach oder man nimmt ihnen auch die Chance, um sich, wo man Zeit hat, wo einfach eine ungenügende Auseinandersetzung stattfindet. Und das finde ich persönlich nicht gut. Da innen sehe ich ein Stück weit auch eine Verdrängung. Ich beobachte das zum Teil in der Praxis. Wie gesagt, ich komme aus der Palliativpflege auch. Ich sehe, beobachte das zum Teil auch in den Gemeinden rein. Und ich persönlich finde das ungesund. Ich würde mir da wünschen, dass man da wirklich, ja, genau, dass eben diese Spannung, mit dieser müssen wir leben, dass man da eben wirklich parallel beides eben sehr gut lebt. Mhm. Und dass wir nicht ein Stück in der Gefahr sind. Ich sehe, dass wir in der Gefahr sind, dass wir da die Verdränger sind. Das ist das, was ich manchmal ein bisschen beobachte, gerade wenn wir zu stark nur den Fokus haben, Gott muss heilen und es darf ja gar nicht anders sein. Mhm. Das ist das, was ich ehrlich gesagt manchmal ein bisschen bedauere.
Also er kann heilen, da sind wir uns glaub, definitiv einig. Aber es muss nicht immer sein, oder?
Genau, und ich wünsche mir, dass man dort Gott wirklich die Freiheit zugestehen, dass er darf machen, was er will. Mhm. Weil er kann auf beide Seiten, er kann das Wunder wirken, aber manchmal wirkt er auch, wenn er das Wunder nicht wirkt, wirkt er eben auf eine andere Art stille Wunder. Mhm. Und manchmal wirkt der Wunder grössere Wunder auf eine lange Sicht raus, aber einfach anders. Mhm.
Und eben in der Bibel, sage ich mal, das Leid nimmt einen zentralen Aspekt ein, oder? Gerade auch das Buch Hiob, das du ja auch schon erwähnt hast, dort das berühmte Gespräch zwischen Gott und dem Teufel, wo er den Hiob sozusagen immer wieder Sachen einfordert, hey, nimm doch noch das weg und dieses, weil dann würde er ja nicht mehr an dich glauben und so weiter und so fort. Eine Art wie so eine, man könnte sich vorstellen, wie so ein Schachspiel oder ein Jassspiel. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen einfach in meinem Kopf noch zusammengelismet, aber ich glaube, die Frage müssen wir schon auch noch klären, von wo das Leid kommt. Oder? Ich höre immer wieder Leute, die sagen, Gott, wieso und dies und das und so wahrscheinlich zurückführen, hey, das könnte von Gott kommen. Aber aus dieser Stelle oder aus dem Buch heraus spüre ich eigentlich mehr heraus, Gott ist vielleicht nicht der Urheber von dem, aber er kann es zulassen. Oder? Wie seht ihr das? Wie würdet ihr sagen, von wo kommt das Leid und wo steht Gott in dem hinein?
Der Ursprung vom Bösen ist ähnlich wie der Ursprung vom Leid nicht wirklich geklärt in der Bibel. Also gibt es nicht die fixe eine Antwort. Jesus sagt selber über seinen Vater, dass nur Gott gut ist. Also die Bibel beschreibt Gott als durch und durch gut. Darum, das Böse wird nicht Gott zugeschrieben. Warum es trotzdem irgendwo da ist, eben wie gesagt, das beantwortet die Bibel so nicht. Was ich aber immer wieder spannend finde in dem, dass trotz dem Bösen oder trotz Sachen, die schwierig sind und Leiden passiert, Gott das auch, ich würde nicht sagen braucht, aber die Möglichkeit hat, trotzdem aus dem raus, manchmal auch zu wenden zu etwas Gutem. Also nicht im Sinne von, ich mache es einfach alles wieder weg. Im Buch Hiob ist ja in Anführungszeichen, am Schluss kommt ja alles wieder rüber. Obwohl alles, muss man sagen, die Kinder, die er verloren hat, hat er verloren. Es sind einfach andere Kinder. Ja, also ich finde, es ist nicht einfach,
das heißt,
hat heißt, ja nachher alles wieder. Eben, wie gesagt, ich finde es ein herausforderndes Buch. Ist auch die Frage, wie man es liest. In welcher Literaturgattung man es ansiedelt und es liest. Aber dass Gott doch immer wieder durch schwierige so Menschen erleben, auch gut kann wachsen lassen. Und ich finde, das ist irgendwie das Geheimnis dort drin. Oh gut. Wieso es zulässt, kann ich dir nicht beantworten. Ich weiss nur, dass er auch durch das durch gut schafft. Und gell, das finde ich wie so, nur schnell, wenn ich nur schnell zurückgehen darf, von dem, wenn wir nur Heilung als Option sehen. Das Problem ist, sobald die Leute selber in die Spannung hineinkommen, hast du dann nur noch die Wahl, ja, dann entweder glaubst du dann wieder zu wenig oder dann musst du Gott verlieren, weil er hat es ja dann nicht gemacht. Und dann, glaube ich, kann das Gute manchmal nicht kommen. Wenn wir nicht lernen, aus dieser Spannung aus dem Leben, kann das Gute, das Gott wandeln kann, aus dem Bösen, aus dem Leid raus, hat dann wirklich keinen Raum, weil wir hängen dann den Glauben an den Nagel. Und dann sage ich, hebe dir fest, ich ringe mit dir, ich versuche, durch das durchzukommen, mit dir zusammen. Und dann irgendwo dürfen sehen, wo haben Früchte entstehen können, wo ich gar nicht haben können glauben, dass es so Früchte geben können. Ja, darum Ursprung vom Bösen, Karl, kann ich auch nicht. Aber ein Gott, der durch Böses, was uns passiert, auch Gutes kann in unserem Leben entstehen.
Ich würde sagen, wir gehen langsam in die Konklusion rein, auch der Umgang mit dem Leid oder mit dem vielen Schweren. Es gibt ja schon so die Biografien, wo man meint, bei dem läuft immer alles glatt und super. Triggert euch das dann irgendwie oder denkt ihr, ja, die werden schon auch ihre Schlagseiten haben, man sieht sie einfach nicht so fest oder hadert ihr manchmal ein bisschen mit eurem Schicksal?
Ich glaube, dass jedes Leben Herausforderungen hat. Meine Mami sagt immer, das Leben hinterlässt bei allen Spuren. Und ich glaube, das ist ja so. Ich denke schon, dass bei den einen mehr Spuren hinterlässt als bei anderen. Bei den einen werden mehr Kerben geschlagen als bei anderen. Das ist ganz sicher so. Das ist auch offensichtlich, wenn man unsere Gesellschaft schaut. Oder wenn man Biografien von Menschen lesen oder hört. Das ist ganz sicher so. Genau.
Und denkst du nicht, findest du es unfair? Oder denkst du, wieso, nein, Gott, du hast meine Geschichte mit mir. Wie ist so dein Empfinden?
Du, ich glaube, das Leben an sich ist nicht fair. Ich glaube, dass wir hier in der Schweiz leben und andere Entwicklungsländer ist auch nicht fair. Dass wir reich gedeckte Tische haben und andere Hunger haben, ist auch nicht fair. Dass wir ein gutes Gesundheitswesen haben, andere sterben auf der Strasse, werden nicht versorgt, ist auch nicht fair. Ich glaube einfach, das Leben an sich ist nicht fair. Mhm. Und ich glaube, vergleichen
ist nie gut.
Ist nie gut. Gegen oben oder gegen unten. Es ist einfach nie gut. Ich glaube, für mich ist wieder Schlüssel Dankbarkeit für das, was ich habe und gleichzeitig teilen mit Menschen, wo es nicht so gut geht.
Wie siehst du es, Miriam?
Ja, bei mir ist es ähnlich. Eben, was ist fair? Wenn du dich nach oben vergleichst, dann merkst du, okay, es kommt recht gut. Und doch gibt es viele Momente, wo ich mir es anders gewünscht hätte, muss ich ehrlich sagen. Wo ich es manchmal auch nicht verstehe. Eben, wo ich manchmal finde, in gewissen Leben ist das eine nach dem anderen. Sie jagt sich fast die Schicksalsschläge und die anderen wirken von außen so easy. Und gleich muss man auch sagen, gell, Leute haben auch schon gedacht, komm, mein Leben sei easy, bis sie mich kennengelernt haben. Und darum finde ich, weiss, was nach außen wirkt und was nach innen ist, finden wir erst aus, wenn wir einen Menschen kennen und seine Geschichte kennen.
Aber stehen ihr jetzt an dem Punkt, ihr zwei hättet, wenn ihr hättet können wählen, verzichten und etwas anderes wählen oder sagen ihr gleich nein, ich nehme die Geschichte an und sehe auch mein Gutes dabei?
Also, es ist definitiv so, gell? Man hört ja immer wieder mal, dass Menschen sagen, im Rückblick, ich will es nicht missen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, an diesem Punkt werde ich nie kommen. Also, das werde ich nie sagen, weil das ist zu schwer gewesen, das werde ich nie sagen. Ich kann sicher auch Sachen daraus ziehen, wo ich sagen kann, dann nehme ich Positives mit raus. Vielleicht Menschen, die mir sehr wichtig geworden sind, wo ich sagen kann, auf die habe ich mich ganz fest verlassen. Das sind für mich sehr wertvolle Menschen geworden, weil ich weiss, wann ich an denen habe. Oder ich kann sagen, ein Gewinn. Ich weiss, heute bin ich viel demütiger geworden oder barmherziger mit Menschen. Meine Liebe zu Gott ist viel tiefer geworden, mein Vertrauen in Gott. Ich kann sagen, ich bin wirklich geduldiger geworden, auch im Warten. Wer wartet heute noch gern? Aber so das Warten können, auch Warten auf Gott. Ich glaube, das habe ich wirklich in dieser Zeit viel mehr gelernt. Ich glaube, auch früher hatte ich viel mehr noch Ziel gehabt. So bin ich ein zielgerichteter Mensch gewesen, da möchte ich oder dorthin. Das habe ich heute nicht mehr. Ich lasse alles los. Ich will heute sagen, ich habe meine Träume loslassen und lebe viel mehr einfach Gottes Träume. Ich kann es nicht anders sagen, es ist wirklich so. Gottes Träume sind zu meinen Träumen geworden. Es ist gut so, ich hätte es, aber ich hätte das nie selber gewählt. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Ja. Miriam, wie sieht es bei dir aus mit dem Verzicht und der Wahl?
ja, ich glaube, mir ist es ähnlich, ich möchte die Sachen nicht mehr erleben, die ich erlebt habe. Aber ich glaube, das, was ich daraus gelernt habe, das möchte ich nicht missen. Ich glaube, das kann ich sagen. Weil ich merke eben einerseits barmherziger werden mit anderen Menschen, auch Geschichten von anderen, die schwierig sind, aushalten. Mhm. Und eben im Leiden sagen, ja, ich bin auch sprachlos, aber ich wende mich nicht ab und ich höre zu. Und eben, du kannst mir alles sagen, wie sie dir aussieht, und es verschreckt mich nicht. Und ich bleibe an deiner Seite. Ich glaube, das würde ich sagen, das habe ich gelernt. Können sagen, ja, ich kann an einem Bett von einem Kranken und einem sterbenden Menschen sitzen und die verzweifelt mit anschauen, mit verzweifelt sein, mitbrüllen und da sein. Und ich glaube, das ist eben schlussendlich einer der Schlüssel, dass wir Menschen haben, die da sind, eben, die dann nicht einfach aus Überforderung einen netten, frommen Spruch machen, der dir nichts hilft in dieser Situation, die sagen, ja, ich verstehe es auch nicht. Und ich bin trotzdem mit dir an deiner Seite. Und das würde ich sagen, das hoffe ich schwer, dass ich das durch die Zeit gelernt habe.
Jetzt haben wir eure Geschichte gehört, ein bisschen angeschnitten. Ihr würdet verzichten wollen, aber gleich haben viel daraus gelernt. Abschliessend, was würdet ihr sagen? Was hat euch in all dem meine Kraft und das Vertrauen gegeben?
Gell, ich merke, manchmal klafft für mich ein bisschen auseinander das, was ich in der Bibel über Gott lese. Und manchmal in meinem Alltag, was ich gerade erlebe. Also ich würde manchmal zusagen, was Jesus gesagt hat, ich fühle mich ein bisschen verloren. Also er hat noch eine andere Gottesverlassenheit empfunden als ich. Und trotzdem gibt es die Momente, wo ich das schon auch empfunden habe. Und gleich auch gibt es irgendwo einen ganz tiefen Kern in mir, wo irgendwie weiss, ja, er ist gut. Auch wenn meine Biografie sich nicht immer anfühlt. Und merke, ich möchte aber eigentlich mehr glauben, was Gott über sich aussagt, was ich in der Bibel lese, als das Gottesbild von meiner Biografie prägen lassen. Und trotzdem in allem hinein und durch allem durch immer wieder merken, ja, er ist ein guter Gott. Und da ist, glaube ich, der Teil von Jesus, wo er sagt, ich bin der Gott mit euch, ist mir mega wichtig geworden. Nicht ein Gott, der sagt, ich habe keine dunklen Teller, sondern ein Gott, der sagt, ich bin mit euch in den dunklen Teller. Ist für mich viel hilfreicher in diesen Zeiten wissen, ich habe einen Gott an meiner Seite, als einen, der einfach alles vielleicht auflösen würde. Ja, ich glaube, es gibt einen Kern, der immer noch an dem Gott festhält und der tief überzogen ist, dass er trotzdem die beste Option ist und Lösung, ein guter Gott.
Kommt mir gerade spontan der Jahresvers vom letzten Jahr in Sinn, du bist ein Gott, der mich sieht.
Ja, genau. Es
genau.
Ist ja vielleicht auch viel realer und irgendwo hat ja auch mehr Bestand, oder? Als wenn es einfach nur, also, weißt du, was ich meine?
Ich finde, es verhebt auf dieser Erde, wo halt nicht eins
einfach.
Ist.
Ja.
Und das andere verhebt für mich halt
das andere ist so, ja. Hat ja nur Bestand, solange es gut läuft. Ja. Also ja. Weißt du, solange kannst du genau. Fliegen. Aber wer fliegt schon immer?
Ja.
Also genau. Vielleicht irgendwann ja dann ein bisschen tiefer. Bruchlandung. Also ja.
Was würdest du jetzt noch sagen? Also, ich gebe dir den Schlusswort.
Also ich würde wirklich sagen, Gott ist meine Stärke und Gott ist meine Kraft. Und in seiner Gegenwart da komme ich immer wieder zur Ruhe, da ist für mich Frieden und da ja, schöpfe ich immer wieder neue Hoffnung und einfach Leben.
Danke vielmals, Mirjam Merz und Melanie Giger, für das Gespräch, für das intensive auch Gespräch zu einem tiefen Thema. Die Links zu den Lebensgeschichten von Ihnen findet ihr in den Shownotes. Am Mic war der Karl Dietli. Bis zum nächsten Mal. Hören die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.